Also am schlimmsten ist eigentlich der Aspekt, den man gar nicht vermuten würde, nämlich der Aspekt, dass viele Makler den Wert ihres Unternehmens massiv unterschätzen. Es genügt halt heute oftmals nicht mehr irgendwo ein Büro zu haben, ja, schöne Immobilienbilder da drin zu haben, bisschen und daraus dann Finanzierungsgeschäft zu generieren. Ja, das Geschäft wandert sehr stark Richtung Internet und Direktmedien ab und auch immer mehr Richtung soziale Medien. Ganz kleinen Baufinanzierungsmakler werden Schwierigkeiten haben, ihr Unternehmen tatsächlich jetzt in der klassischen Nachfolge zu platzieren. So, je volatiler mein Geschäft ist, desto schwieriger wird dieses Szenario für den Käufer und desto weniger wird er bereit sein, einen attraktiven Kaufpreis zu bezahlen.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Starpo-Kanal. Mein Name ist Daniel Kort und heute geht es um die Nachfolgeplanung in der Finanzierungsbranche. Ein Thema, das durch den demografischen Wandel immer drängender wird, und darüber spreche ich heute mit Andreas Grimm. Er ist Geschäftsführer des Resultate-Instituts und beschäftigt sich mit dem Thema Nachfolgeprozessen und den Herausforderungen für Makler und kennt sich in dem Bereich bestens aus. Schön, dass Sie im Podcast dabei sind, Herr Grimm.
Gerne.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, der demografische Wandel, das ist ja ein großes gesellschaftliches Thema. Inwiefern ist er denn inzwischen auch in der Finanzierungsvermittlung angekommen?
Ja, da spüren wir ihn jetzt schon, dass er mit aller Wucht auf uns einstürmt. Also wir haben im Grunde ja vor fast 15 Jahren mit Resultate angefangen. Damals hat man so langsam gemerkt, es kommt Bewegung rein, erst so ein bisschen in den Versicherungsmaklersegmenten, und zwischenzeitlich ist im Grunde die gesamte Branche hier so am Rutschen. Also wir haben wirklich satt zu tun bei uns beim Resultate-Institut und also sind zwischenzeitlich voll ausgelastet, kann man sagen, ja.
Okay, wie wirkt sich denn diese Entwicklung jetzt konkret auf die Strukturen, auch auf die Altersverteilung in der Vermittlerbranche aus?
Naja, wir haben natürlich jetzt genau diese Babyboomer-Generation, die momentan auf das Ende ihrer beruflichen Karriere sich zuentwickelt. Und wir merken natürlich deutlich, dass einfach diese nachkommenden Generationen, dass es da deutlich weniger Kandidaten gibt, die überhaupt in Frage kommen. Und die sich, das kommt vielleicht noch dazu, die sich dann zusätzlich auch noch ein unternehmerisches Engagement zutrauen. Ja, und in der Konstellation merkt man einfach, dass es nicht so einfach ist, wie vielleicht zu früheren Zeiten zu sagen, ja, jetzt habe ich dann irgendwann mal vielleicht keine Lust mehr und so in 2-3 Jahren möchte ich gerne übergeben. Wo ist denn jetzt der Glückliche oder die Glückliche, die da jetzt mein Nachfolger wird? Wer so losmarschieren wird, der stellt fest, er macht sich auf eine relativ lange Suche.
Aber es gibt doch nach wie vor in dem Bereich oder in der Branche auch genügend Nachwuchs, oder haben wir auch ein Nachwuchsproblem in der Branche?
Wir haben in der Tat ein nicht unerhebliches Nachwuchsproblem. Also wir schätzen, wenn wir jetzt unsere Statistik angucken, dass vielleicht jeder 15. bis 20. Makler in Deutschland einen echten Nachfolger finden wird. Also das ist momentan vielleicht 1 zu 10, aber das wird sicherlich nochmal dramatischer werden. Und das heißt, man muss sich so ein bisschen davon lösen, einfach von diesem Bild, ich bereite meinen Stuhl vor und dann wird sich da jemand freundlicher hinsetzen, wird noch ein schönes bisschen Geld auf den Tisch legen und dann von dannen, und ich kann dann von dannen ziehen, ja, und dann ist die Nachfolge geregelt. Also damit wird man in den meisten Fällen, zumindest wenn man den Anspruch hat, auch ein bisschen vernünftiges Geld für sein Lebenswerk kriegen zu wollen, wird man daran scheitern mit so einem Modell.
Das vertiefen wir ja gleich nochmal, wie das Ganze aussehen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, Sie haben ja schon relativ früh erkannt, dass das Thema zu einem zentralen Thema in der Branche auch werden wird. Wie kam es denn dann zur Gründung des Resultate-Instituts?
Ja, das Resultate-Institut ist im Grunde aus einer massiven Unlust entstanden, nämlich eine massive Unlust nochmal für andere Unternehmen oder Aufsichtsräte oder Verwaltungsräte tätig zu werden. Und das hat sowohl mich im Grunde getroffen als auch meinen dann späteren Kompagnon. Wir haben uns auf einem Projekt bei Kienbaum getroffen und haben uns da länger unterhalten, haben uns zum Italiener verabredet und gesagt, komm, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht Expertisen mitbringen, aus denen man was machen kann. Mein Kompagnon war bereits vor oder hat das Beteiligungsmanagement eines MDAX-Konzerns geleitet, hat da zahlreiche Unternehmensnachfolgen begleitet. Ich komme aus der Finanzdienstleistungsindustrie, Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, habe als Vorstand Maklervertrieb im Grunde eines Versicherers genau diese Entwicklung schon gesehen, die sich da bei den Maklern da abzeichnet. Und ja, es waren vielleicht waren es auch 2 Flaschen Rotwein beim Italiener, die dann irgendwann den Kreativitätsprozess so weit in Gang gebracht hatten, dass wir irgendwann also so die Kreischen gemalt haben, was können wir eigentlich wirklich und was wollen wir nicht mehr machen. Und dann verdichtet man das und irgendwann stand da das Thema Beteiligungsmanagement, Unternehmensfinanzierung, Nachfolge. Mhm. Ja, damit sind wir nach Hause gefahren und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass uns das machen. Ich glaube, wir bringen die Expertise mit. Ja, und dann haben wir irgendwann mit dem Thema angefangen, haben unsere Netzwerke gespielt und dann hat sich relativ schnell dieses Segment der Makler, Finanzdienstleister als Kernsegment herauskristallisiert. Wir haben auch noch eine zweite Firma, die hat sich mit allgemeinem inhabergeführten Mittelstand beschäftigt, aber dieses Finanzdienstleistungssegment hat sich dann so schnell entwickelt, auch durch diese demografische Entwicklung, die wir da offensichtlich genau zu dem Zeitpunkt erwischt haben, dass wir das andere Beratungssegment deutlich zurückgenommen haben und uns im Grunde auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert haben. Das ging hauptsächlich erstmal los bei den Versicherungsmaklern, dann kam so das Vorsorgegeschäft. Und dann sukzessive kamen immer mehr auch die Baufinanzierungsmakler auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vermögensverwalter und Anlagevermittler. Und bei allen zeigt sich jetzt, wie eben dieser demografische Wandel sich auswirkt und dass im Grunde alle vor diesem Problem stehen. Mal so schnell einen Nachfolger findet man nicht, man braucht eine Strategie. Und das haben wir im Grunde eben das Glück gehabt, dass wir rechtzeitig dran waren, haben dann eine große Nachfolger- und Investorendatenbank aufgebaut, haben natürlich auch sehr viel Energie in Netzwerke, in soziale Netzwerke, in die Kommunikation reingesteckt. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass es mir gelungen ist, für unser Unternehmen sehr viele der Fachverlage auch zu interessieren. So sind wir in die Fachpresse gekommen. Ich konnte dann bei sehr vielen Magazinen und Plattformen einfach dann auch Fachartikel schreiben. Und ich glaube, wir haben eine gute Entscheidung getroffen, nämlich die, dass wir selber nicht als Investor eintreten, sondern uns wirklich über die Methodik, über die Beratungsleistung differenzieren wollen, selber keine Bestände kaufen, um nicht in Interessenkonflikte zu kommen und uns auf eben diese reine Beratungs-, Bewertungs- und Vermittlungsleistung zu konzentrieren. Und das hat uns dann im Grunde diesen Rückenwind gegeben und dann hat sich unsere Datenbank relativ schnell gefüllt. Wir haben heute über 400 Millionen Euro kaufwilligen Kapitals, das sich bei uns in der nachfolgenden Investorendatenbank registriert hat. Ja, und wir haben pro Jahr machen wir zwischen 200 und 300 Projekten in der Nachfolge, die wir begleiten in irgendeiner Form. Mal ist es nur eine Erstberatung und dann Vorbereitung, aber die überwiegenden Fälle, das sind ja dann laufende Prozesse, bei denen es dann darum geht, den Unternehmer sukzessive darauf vorzubereiten und das Unternehmen sukzessive darauf vorzubereiten, dass er dann irgendwann zum Tag X da auch übergabefähig ist und auch die richtigen Interessenten dann vor sich sitzen hat.
Mhm. Jetzt ist das Thema Nachfolgeplanung ja auch ein Thema, mit dem man sich nicht so gern beschäftigt. Man denkt ja, man kann das noch ziemlich lange machen. Man kann noch sehr lange dann als Finanzierungsvermittler auf dem Markt bleiben. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man merkt, das funktioniert nicht mehr so einfach. Wir haben ja jetzt auch nicht nur den demografischen Wandel, sondern wir haben ja auch ein KI-Zeitalter, wo neue Technik dann damit reinspielt. Und da ist man auch nicht immer dann in der Lage, sich damit noch auseinanderzusetzen oder so groß zu beschäftigen. Aus Ihrer Sicht, was ist denn bei einer frühzeitigen Nachfolgeplanung besonders wichtig? Gerade in dieser heutigen Marktsituation, wo viel Neues auch auf einen einströmt und in der Baufinanzierung auch neue Prozesse dann da immer wieder kommen.
Also vielleicht ganz kurz, weil Sie gesagt haben KI. Also wir stellen tatsächlich fest, die KI entwickelt sich auch in der Nachfolge indirekt zur disruptiven Technologie. Mhm. Also das ist ein unglaublicher Einfluss, den die KI bereits jetzt auf das Thema Nachfolge hat, weil einfach gewisse Geschäftsmodelle antizipiert werden. Also man glaubt, dass die KI dann den Markt massiv verändert wird und das hat schon bereits heute massive Auswirkungen auf bestehende Kaufmodelle, auf bestehende Investoren, die mit ganz anderen Ideen plötzlich in diesen Markt als Investoren einsteigen, weil sie eben die Erwartung haben, die Hoffnung haben, die Utopie haben. Man weiß ja noch nicht, wo es wirklich hingeht. Ja. Dass sie eben da in diesem Markt mit diesen Technologien riesige Geschäftsfelder und Absatzpotenziale sehen. Und das heizt diesen Markt natürlich massiv an. So, aber jetzt das Thema, was ist wichtig in der Nachfolge? Ja. Und, wenn wir jetzt mit Inhabern sprechen und unsere Projekte gehen in der Regel immer mit der Inhaberseite los, dann letztendlich ist das ja das Hauptthema, das Unternehmen, das Inhaber, das Lebenswerk des Inhabers, das im Grunde jetzt dann irgendwann in neue Hände übergeben werden soll. Mhm. Dann ist das die zentrale Frage, was ist Kern dessen, was da aufgebaut worden ist, was da übergeben werden soll und was da auch tatsächlich übergabefähig ist. Also was von dem, was ich aufgebaut habe, ist tatsächlich übergabefähig und für einen Übernehmenden auch so attraktiv, dass der dafür bereit ist, einen Kaufpreis zu bezahlen. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an. Ja, liegt daran, ich bin Wirtschaftsingenieur, da geht man erstmal methodisch ran und analytisch ran, finanzmathematisch ran, auch ein bisschen juristisch und ran. Aber im Grunde heißt das Folgendes. Sie haben ein Geschäftsmodell, das Sie aufgebaut haben. Das besteht in der Regel aus Marktzugängen auf der einen Seite, das besteht aus Beratungskompetenzen, Beratungsleistungen, es besteht aus Vermittlungsleistungen und es besteht aus Betreuungsleistungen. Und diese vier Dinge, die Sie da aufgebaut haben, die müssen Sie im Grunde so betreiben und verpacken, dass ein Käufer in der Lage ist, das zu übernehmen. Also dass er in der Lage ist, Ihre Marktzugänge zu übernehmen, dass er in der Lage ist, die Beratungsansätze weiter umzusetzen. Das müssen nicht zwingend ihre eigenen sein, er kann ja auch neue mitbringen. Aber im Grunde ist es ja erstmal so, das ist ein laufendes Geschäft. Mhm. Und ein laufendes Geschäft zu übernehmen, ist für einen Käufer immer dann risikoärmer, wenn er an dem Geschäft erstmal möglichst wenig ändern muss. In dem Moment, in dem er massiv eingreifen muss, hat er ein Risiko, nämlich das Risiko, dass seine Transformation nicht funktionieren könnte. Ja, in dem Moment, in dem ich diesen Aspekt der Übertragbarkeit als Inhaber nicht ausreichend würdige, habe ich eben dann gegebenenfalls das Problem, dass die Marktzugänge nicht übertragen werden können. Gerade in der Baufinanzierung, bei der ja viele der Kollegen draußen über Kooperationspartnernetzwerke zu Bauprojektierern, Bauträgern, zu Immobilienmaklern etc. Mit denen zusammenarbeiten. Ja, so, das heißt, der Käufer oder Nachfolger, je nachdem, der muss ja auch in die Lage kommen, diese Netzwerke übernehmen zu können. Ja, und wenn ich jetzt emotional beispielsweise als Inhaber ein Problem damit habe, so dieses Gefühl der Eifersucht, dass da jetzt jemand anders mit meinen bisherigen Kooperationspartnern sich bestens versteht, dann ist das ein Aspekt der Übertragbarkeit, den man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ein sehr emotionaler, psychologischer Aspekt, aber auch den muss man betrachten. Das ist jetzt schon sehr, sehr hoch im psychologischen Niveau, aber es geht auch um ganz profane Themen, eben technische Übertragbarkeit. Ich muss in der Lage sein, dem Käufer zu zeigen, was er da überhaupt kaufen soll. Ja, also welche Kunden gibt's da, was wird da vermittelt, ja, wie hält sich's mit gegebenenfalls Stornoquoten, ja, wie hoch ist die Prolongationsquote aus meinem Bestand, ja, was für Finanzierungen laufen denn da? Ja, denn so ein Baufi-Makler besteht ja in der Regel nicht nur aus dem Neugeschäft, sondern da ist ja auch ein Finanzierungsbestand. Irgendwann laufen die aus und dann geht es um die Prolongation. Irgendwann nach der Prolongation geht es dann irgendwann um die frei werdende Liquidität des früheren Baufinanzierungskunden, der dann ja irgendwann Vorsorge betreiben kann mit der frei werdenden Liquidität für seine Altersvorsorge. Das sind ja alles Geschäftsfelder in so einem Maklerunternehmen. Man kann es auch sagen, Geschäftspotenziale, und je besser und transparenter ich dieses Unternehmen aufgestellt habe, desto besser ist es übertragbar. Na? Und dann kommen so kleine Nebenaspekte dazu, Nebenaspekte in Anführungszeichen. Wir reden ja über personenbezogene Daten. Wir reden darüber, dass im Grunde bei der Übergabe eines Maklerunternehmens jemand Dritter plötzlich Einblicke in personenbezogene Daten eines vorher geschlossenen Systems bekommen soll. Und das hat dann auch ein paar rechtliche Aspekte, die man berücksichtigen muss. Ja, Stichwort Datenschutzgrundverordnung und Ähnliches. Ja, und je nachdem, was für eine Rechtsform das Unternehmen hat, ist eben diese Aufgabe der Übertragbarkeit auf juristischer Sicht aufwendiger oder weniger aufwendig. Ja. Aber Übertragbarkeit, das ist das zentrale Thema, genau.
Okay. Welche typischen Fehleinschätzungen oder Versäumnisse beobachten Sie denn jetzt bei Vermittlern, die das Thema sehr lange aufschieben?
Also am schlimmsten ist eigentlich der Aspekt, den man gar nicht vermuten würde, nämlich der Aspekt, dass viele Makler den Wert ihres Unternehmens massiv unterschätzen. Also nicht überschätzen, so aus dem Ego, ich toller Unternehmer, sondern im Gegenteil, viele unterschätzen den Wert. Das ist natürlich auch aus dieser ganzen Diskussion heraus bezüglich demografischem Wandel, ist das ja auch gespeist. Da gibt es ja auch genügend Marktteilnehmer, die dieses Damoklesschwert des demografischen Wandels so hoch hängen, nach dem Motto, da kommen jetzt ganz, ganz viele Babyboomer, die werden jetzt alle verkaufen und in dem Moment wird dieser Markt zusammenbrechen, du kriegst für dein Unternehmen überhaupt nichts mehr. Na, so mal überspitzt formuliert. Ja. Und das hat schon auch gewirkt. Ja, also wir haben immer wieder mit Maklern zu tun, die sind sich des Werts ihres Unternehmens gar nicht bewusst. Und das führt dazu, dass man schon sehr früh auch eine Fehlentscheidung treffen kann, nämlich die Fehlentscheidung, dass man lieber so lange als möglich weitermacht, weil man ja das Gefühl hat, man kriegt eh nichts für sein Unternehmen, man findet ja eh keinen Nachfolger. Das habe ich ja gerade auch gesagt, das ist schwierig, einen zu finden, aber gibt natürlich Lösungen. Ja, und damit kämpft man durch sein eigenes Unternehmen und für sein eigenes Unternehmen viel länger, als es vielleicht nötig wäre. Und man trifft Entscheidungen, die man so gar nicht getroffen hätte, wenn man sich bewusst gewesen wäre, was das Unternehmen tatsächlich für einen Marktwert hat. Und wenn man eben die ausreichende Vorbereitung, das ist dann die zusätzliche Bedingung, die man erfüllen muss, wenn man die ausreichende Vorbereitung getroffen hätte, sein Unternehmen eben dann so übertragbar zu machen, dass dieser Wert auch durch die interessante Zielgruppe der betreffenden Käufer dann auch wertgeschätzt wird und dann in Form eines Kaufpreises auch gewürdigt wird.
Und was sind so die häufigsten Motive, aus denen Vermittler jetzt ihren Bestand oder ihr Unternehmen dann verkaufen möchten? Ist es dann tatsächlich das Alter oder sind das andere Gründe wie KI beispielsweise?
Also früher war es tatsächlich überwiegend das Thema Alter. Es kam dann immer so ein bisschen diese Ernüchterung mit der Regulierung mit dazu, ja, dass man genervt ist von der Regulierung. Dann haben wir so eine Spitze auch gemerkt, Stichwort Corona, ja, Baufinanzierungsgeschäft ist ja implodiert im Grunde. Damit haben viele natürlich ihre Geschäftsgrundlage erstmal so gefühlt verloren und dann ging so die Panik los. Was mache ich damit? Da haben wir sehr viele Aussteiger erlebt, die sich einfach aus dem Geschäft verabschiedet haben, weil sie mit dieser Situation nicht umgehen konnten. Ja. Zwischenzeitlich kommen aber weitere Motive dazu und das ist so dieses ganze Thema Sorge vor dem, was an neuer zusätzlicher Regulierung kommen wird, Sorge vor dem, was an technologischen Anforderungen kommen wird, auch Schwierigkeiten damit, die neue Form der Kommunikation der Kunden auch darstellen zu können. Das genügt halt heute oftmals nicht mehr, irgendwo ein Büro zu haben, ja, schöne Immobilienbilder da drin zu haben, bisschen und daraus dann Finanzierungsgeschäft zu generieren. Ja, das Geschäft wandert sehr stark Richtung Internet und Direktmedien ab und auch immer mehr Richtung soziale Medien. Also das ganze Thema Tippgeber, Netzwerke und so weiter, das spürt man. Und wenn man da eben in diesen Zielgruppen präsent sein möchte, muss man diese geänderte Kommunikationsstrategie der Kunden eben irgendwo mitspielen. Und da nimmt die Gruppe derer, die einfach aus dieser Sorge, dieser Entwicklung nicht mehr folgen zu können, die Gruppe nimmt deutlich zu. Und damit haben wir auch deutlich jüngere Verkäufer als in den vergangenen Zeiten. Also gerade kürzlich haben wir ja eine kleine Pressemitteilung rausgegeben, da haben wir einen mittelständischen Makler an der Nordseeküste in neue Hände übergeben. Der Jüngere von den beiden war 45, ja, der Ältere Mitte 50. Und die haben genau aus dieser Motivation heraus ihr Unternehmen dann eben in eine Unternehmensgruppe eingebracht, um eben sich dieser Infrastrukturthematik, Regulierungsthematik zu entziehen und zu sagen, das soll jemand anders machen. Wir sind stark am Markt, wir sind stark in unseren Netzwerken, da wollen wir uns drum kümmern, um die Beratung wollen wir uns kümmern. Aber das andere, um Gottes Willen, wer weiß, wo die Reise dahin geht. Ja, und die Gruppe nimmt deutlich zu.
Ja, spannend. Wir hatten ja auf unseren Starpool-Foren in diesem Jahr das Thema Customer Journey auch als Oberthema. Und da hat man ja auch gemerkt, dass sich jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren einiges geändert hat. Es fängt ja an beim Thema Neukundengewinnung. Wie Sie eben gesagt haben, da geht's immer mehr ins Internet und da gibt's dann neue Faktoren und geht dann halt weiter zu den Tools, die man jetzt nutzen kann und die auch wichtig sind, um neue Kunden zu gewinnen. Und da gibt's immer wieder Herausforderungen, gerade wenn man sich damit bisher noch gar nicht beschäftigt hat. Und ich glaube, das wird jetzt auch relativ schnell durch die KI dann sich noch schneller weiterentwickeln.
Genau, also das merken wir deutlich. Und vielleicht da einfach mal Richtung Investoren und Käufergruppen. Also wir stellen immer mehr fest, dass diese Branche immer stärker auch zwischenzeitlich durch professionelles Kapital, Stichwort Private Equity und Ähnliches, entdeckt wird. Und gerade im Bereich der Versicherungsmakler ist es ja schon extrem lange am Laufen. Wir merken aber sukzessive im Bereich der Vermögensanlage oder Anlagevermittler genauso der Trend, aber auch schon im Bereich der Baufinanzierung, so im Hintergrund, da grummelt's schon ganz schön. Und gerade diese Arbeitsthesen, dass es gelingen wird, mit Hilfe von KI große Kundengruppen zu beraten, große Kundenbestände zu betreuen und auch hinten das ganze Thema Abwicklung, Neugeschäftspotenzialerkennung, Risikoabsicherung und dann eben nicht nur Baufinanzierung, sondern Finanzdienstleistungen als Ganzes an solche Systeme übergeben zu können und das für große Kundenbestände. Das führt dazu, dass natürlich dahinter Investoren-Business Cases entstehen. Die rechnen natürlich jetzt mit der Fantasie, was würde passieren, wenn die KI das wirklich tatsächlich alles hinbekommen würde. Ja, das ist eine Hypothese, die muss ja nicht stimmen. Aber es gibt Teile des Kapitalmarkts, die rechnen so und können damit ausrechnen, was sind die bereit für verschiedene Geschäftsmodelle zu bezahlen. Und das führt im Grunde dazu, dass wir in immer mehr Bereichen der Finanzdienstleistung hier, was Maklervertriebe betrifft, deutlichen Druck verspüren, deutlich größere Nachfrage verspüren. Das heißt, da haben wir eine wirklich disruptive Situation. Ja. Und, explosionsartige Preise, kann man fast sagen, im Bereich der Versicherungsmakler. Dort, wo eher personengestützt vertrieben werden muss, Stichwort Baufinanzierung tatsächlich. Dort ist es dann eher so, dass da eher ein bisschen so die Sorge der Investoren noch besteht. Gelingt es wirklich jetzt, da diese Transformation hinzubekommen? Oder liegt vielleicht da das Geschäftsmodell wo ganz anders, nämlich bei den Projektentwicklern etc.? Das heißt, da muss man eigentlich fast mehr Engagement und mehr Aufwand treiben momentan, um Baufinanzierungsmakler in neue Hände zu bringen, ja, als bei den Versicherungs- oder den Investmentmaklern. Also da entwickelt sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Was mich jetzt interessieren würde, das ist ja das große Thema, über das wir heute sprechen, nämlich Nachfolgeplanung. Jetzt gab es in den letzten 12 Jahren eine Phase, in der die Zinsen sehr niedrig waren. Es gab viele Baufinanzierungen. Die Branche hat ja ordentlich geboomt. Dann kam die Zinswende. Und wenn ich jetzt in 1, 2, 3 Jahren plane, meinen Bestand zu übergeben. Wie sollte ich am besten vorgehen? Wie läuft so eine professionelle Nachfolgeplanung in der Praxis ab?
Ja, also im Grunde ist die erste Frage, die man sich tatsächlich stellen muss, rede ich jetzt von einem echten Unternehmen oder rede ich von einem Gewerbe? Ja, ich will mal so ein bisschen klar machen. Wenn ich halt als Einzelkämpfer unterwegs bin und einfach so meine 80, 100, 120.000 Euro Jahreskurtageumsatz pro Jahr mache. Das in meinem persönlichen Umfeld. Dann ist klar, das ist kein Projekt, das für einen größeren Käufer von Interesse ist. Ja, weil er im Grunde gar nicht die Möglichkeit hat, dieses lokale, persönliche Geschäftsmodell so filigran, wie das der Inhaber heute gemacht hat, weiter zu betreiben. Ja, das heißt, wenn ich so einen Bestand habe und jetzt übergeben möchte, dann brauche ich im Grunde jemand, der Handschlag und der da reingeht. Und dann habe ich im Grunde diese klassische Nachfolgersituation. Und das ist dann eben, ich nenne es mal so eine Art Headhunting. Ja, bei dem man dann letztendlich gucken muss, wo habe ich jemanden in den Banken, in den vielleicht in kleineren Finanzvertrieben, der sich in der Baufinanzierung eine gewisse Expertise erarbeitet hat und dem ich dieses Unternehmen dann sukzessive übergeben kann. Da reden wir dann auch in der Regel nicht über wirklich große und attraktive Kaufpreise, weil eben das so ein sehr spezifische Situation ist. Wir haben die Situation in der Übergabephase. Im Grunde müssen ja zwei vom Markt von eines einzigen leben. Ja, also das heißt, das ist eher schwieriger. Wenn ich da in dieser klassischen kleinen Welt bin, dann muss ich eher überlegen, wo kann ich mich sukzessive andocken, damit ich Teil eines etwas größeren Ganzen bin. Weil wenn ich dann Teil eines etwas größeren Ganzen bin, dann kann ich im Grunde von einem Unternehmen in dem Sinne sprechen, dass ein Unternehmen ist, als Nukleus, bestehend aus mehreren Personen, da sind Marktzugänge, das ist organisiert, Ausfallsicherheit, ja, alles auf mehrere Schultern verteilt. Und da entstehen dann tatsächlich dann eher die größeren Unternehmenswerte. Ja, also aber da muss man wirklich auch sagen wir offen sein, die ganz kleinen Baufinanzierungsmakler werden Schwierigkeiten haben, ihr Unternehmen tatsächlich jetzt in der klassischen Nachfolge zu platzieren, sondern da sollte man wirklich gucken, dass man vielleicht, also A, entweder Mindestgröße hat, dass man eben auch selber Belegschaft hat, sodass man für einen Käufer auch ein kalkulierbares Risiko dann präsentieren kann, weil eben da das Unternehmen funktioniert, auch wenn der Inhaber raus ist und nicht nur alles an der Person hängt, na, oder sich dann sukzessive an ein bisschen eine größere Einheit anhängen, damit man eben Teil dieses Gesamtwertes ist. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, verstanden, ich möchte das machen, dann steht man genau wieder vor dieser Situation. Man muss natürlich dann gucken, dass man eine übertragbare Unternehmenssituation hat. Das heißt, man muss im Grunde in der Lage sein zu zeigen, wen habe ich als Kunden, ja, was, wie ist mein Bestand, was sind meine Marktzugänge. Idealerweise zeigt man auch zusätzliches Geschäftspotenzial. Ja, also konzentriert sich nicht nur auf die Baufinanzierung, sondern stellt andere Ertragsbausteine mit daneben. Stichwort Absicherung der ganzen Baunebenthemen, ja, Bauherrenhaftpflicht und was. Man kann ja da baunah anfangen, aber ja, im Grunde Absicherung der Lebensrisiken macht schon Sinn, dass man diesen Teil mit bearbeitet, weil man da eben dann zusätzliche Sicherheit und auch zusätzliche Ertragspotenziale hat. Und ich sag mal, solange man sich irgendwo unter den 100.000 Euro Jahreskotage bewegt, ist es in der Regel rein jetzt Baufinanzierungsmakler eher schwierig zu sagen, da reden wir über nennenswerte Unternehmenswerte. Ja, sondern das wird dann erst im Grunde entstehen, wenn man halt dann wirklich auch deutlich größere Umsätze dann generiert und damit auch für einen Käufer ein Potenzial zeigt, bei dem der sagt, okay, da kriege ich dann im Grunde auch so viel Umsatz in meinem Unternehmen dargestellt, dass ich daraus auch das Risiko einer Finanzierung eingehen kann. Ne? Weil der Käufer in der Regel, wenn er also ein echter Nachfolger, der wird ja diese Finanzmittel in der Regel nicht einfach so auf dem Konto liegen haben, sondern der muss sich ja diese Finanzmittel irgendwo besorgen, braucht irgendeine Bank, irgendeinen Kapitalgeber, der ihm den Kaufpreis vorstreckt. Und dann muss er dem ja auch einen Kapitaldienst leisten können. Und da merken wir schon auch, dass die heutige Nachwuchsgeneration, zumindest die klassischen Nachfolger, deutlich risikoaverser sind. Und wenn die nicht merken, sie kriegen einen vernünftigen Puffer mit in diese Finanzierung rein. Ja, das ist zu sehr auf Kante genäht. Ja. Da schreibt da keiner und geht in dieses Risiko rein.
Okay, aber wenn ich jetzt die von mir angesprochenen 2 bis 3 Jahre habe, um auch noch etwas ändern zu können, worauf sollte ich denn da jetzt achten? Also gerade wenn ich jetzt nicht sofort das anstrebe, sondern noch ein bisschen Zeit habe, kann ich den Betrieb für potenzielle Käufer jetzt noch attraktiver machen oder wird es immer schwieriger, wenn ich das so weit im Voraus plane?
Regel 1 heißt, Größe hilft immer. Also je mehr okay, ich dann an Volumen in meinem Unternehmen bewege, desto besser. Je mehr ich die gesamten Bedarfsfelder meiner Kunden abdecke, desto besser. Je stabiler mein Zuträgernetzwerk ist, desto besser. Also Beispiel, bin ich jetzt als Baufinanzierer einfach ständig darauf angewiesen, meine Direktmailings zu machen, irgendwelche Briefe zu verschicken, Baufinanzierung zu bewerben, dann ist das ein relativ schwieriges Thema. Wenn ich jetzt wirklich stabile, gute Netzwerke zu Bauträgern habe, dann ist das, und ich weiß von denen, ich kriege da regelmäßig auch die nächsten Jahre genügend Volumen. Dann ist das etwas, bei dem, wenn dann ein Käufer da einsteigt und der sieht, ich kann dieses Netzwerk übernehmen, ich werde auch in Zukunft genügend Projekte haben, die A, finanzierbar sind. Das hilft ja nicht nur, Projekte zu haben, die müssen auch in der Preiskategorie sein, dass die durch Menschen finanzierbar sind, Stichwort Zinswende. Ja, das heißt, aber wenn ich das plausibel transportieren kann, dann habe ich da etwas geschaffen. So, und wenn ich das nicht liefern kann, dann hilft nur eines, gucken, dass man das auch noch aufbaut, auch wenn sie auf die letzten Meter sind. Alles, was an stabiler, möglichst sicherer Umsatz, aber an sicheren Umsatzpotenzialen zeigt, die ein Käufer mit einer möglichst hohen Sicherheit kaufen kann, bringt eben Vorteil im späteren Verkauf.
Mhm.
Und vielleicht muss man dann auch noch mal ein bisschen in seine eigene Belegschaft reingucken. Manchmal sitzt dann doch jemand irgendwo da drin und hat vielleicht doch das Potenzial, nur nicht das finanzielle Potenzial, um dieses Unternehmen zu übernehmen. Da muss man A, frühzeitig dann mit den Personen reden, ob die das sich wirklich zutrauen, und dann vielleicht auch mal über alternative Finanzierungsmodelle nachdenken, wie eine Verkäuferfinanzierung. Das heißt, dass man sich eben als Verkäufer am Risiko des Käufers beteiligt, einen Teil des Kaufpreises oder den Kaufpreis im Grunde in Form einer Finanzierung vorstreckt. Auch solche Modelle sind ja durchaus denkbar, wenn man merkt, dass man eben nicht groß genug ist. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, je größer das Unternehmen ist in dieser, speziell jetzt in der Baufinanzierung, desto größer sind dann tatsächlich auch die Chancen, dass man dieses Unternehmen dann gewinnbringend platzieren kann.
Mhm. Wir haben ja schon über KI gesprochen. Was ich noch interessant finden würde, wäre die Rolle, die jetzt Themen wie Digitalisierung, Plattform oder auch Regulierung bei der Bewertung und der Übergabe von einem Vermittlerbetrieb spielen. Gibt es da eine größere Rolle?
Also Bewertung und Regulierung. Also im Grunde gehen wir bei der Bewertung immer natürlich vom Status quo aus. Also das heißt, wir müssen uns die Welt erstmal so jetzt angucken, wie sie heute ist, und dann letztendlich, wir können nicht ungelegte Eier im Grunde mit in die Bewertung einfließen lassen. Ja, nur weil irgendjemand mit irgendeiner Regulierung droht, können wir jetzt nicht sagen, wir bewerten das Unternehmen anders. Aber es ist natürlich schon so, dass das Thema Risikoeinschätzung für diesen Gesamtmarkt Teil der Bewertung wird. Warum? Weil wir im Rahmen des sogenannten modifizierten Ertragswertsverfahrens, also das Bewertungsverfahren, mit dem man üblicherweise solche Unternehmen bewertet, da werden ja die Risikokosten, Finanzierungskosten, die werden im Grunde im Hintergrund über die sogenannte Abzinsung der einzelnen Jahre, die da abgezinst addiert werden im Ertragswertverfahren, fließt das ja im Grunde mit ein. Das heißt, das spielt dann im Grunde schon eine Rolle, und eben dadurch, dass der Kapitalmarkt dann sagt, ich sehe diesen Markt kritisch, haben wir eben höhere Zinsen, als wenn wir in Märkte investieren mit weniger Risiken, dann sind die Zinsen niedriger, und dadurch haben wir im Grunde diese Kosten indirekt schon drin. Aber ansonsten gehen wir immer vom Status quo aus und auch erstmal vom sogenannten Fortführungsszenario. Das heißt, man guckt sich das Unternehmen an, guckt sich den Ertragswert des Unternehmens aus heutiger Sicht an unter dem Fortführungsszenario. Das heißt, als würde der Unternehmer, der es heute führt, es auch weiterführen. Das ist der Wert des Unternehmens heute.
Mhm.
Und dann im Grunde, jetzt kommen wir schon ein bisschen Richtung Nachfolgersuche und Käufersuche, kann man dieselbe Bewertung im Grunde nochmal machen mit dem Bild, das sich bei einem potenziellen Käufer bildet. Der wird ja dieses Unternehmen nicht eins zu eins weiterführen, sondern das wird sich ja, werden sich gewisse Dinge im Unternehmen ändern.
Ja.
Und wenn man einen Käufer sich sucht, der eben Synergiepotenziale heben kann, weil der eben nicht zwei Maklerunternehmen nebeneinander dann führen wird, sondern beispielsweise das Unternehmen, das er kauft, in sein heutiges Unternehmen integriert, dann braucht er ja nicht zweimal Buchhaltung, er braucht nicht zweimal IT-Systeme, nicht zweimal den gleichen Maklerbetreuer zu Besuch und so weiter. Und das heißt, er wird auf jeden Fall Kostensynergien haben. Und damit ist dieses neue Konstrukt mit einem deutlich höheren Ertrag ausgestattet als bisher die beiden Unternehmen, wenn sie getrennt gelaufen sind. Ne? Und das heißt, wenn man das dann jetzt quasi umrechnet in das zu kaufende Unternehmen und sagt, wie hoch sind denn die Potenziale da drin? Und rechnet die raus und rechnet damit dann die neuen Erträge, dann sieht man im Grunde den Wert, den der Käufer diesem Unternehmen beimessen würde, diese subjektivierte Betrachtung des Käufers. Und das ist dann im Grunde der Einigungskorridor zwischen Verkäufer und Käufer, also der Ertragswert des heutigen Inhabers und der hypothetische Ertragswert, den der Käufer im Kopf hat, wenn er das Unternehmen schon bei sich integriert hat. Und da irgendwo zwischendrin liegt das Einigungspotenzial für den Verkauf des Unternehmens. Und dann ist es auch relativ einfach, was man machen muss im Grunde. So einfach ist es dann nicht, aber ja, je größer das die Synergiepotenziale des Käufers sind, je größer die Fantasie des Käufers ist, was er aus diesem Unternehmen machen kann, desto besser sieht seine Ertragsprognose aus, desto höher ist sein Wertansatz und desto höher ist dann auch der erzielbare Kaufpreis. Je mehr Risiken ich zeige, je volatiler mein Geschäft ist, desto schwieriger wird dieses Szenario für den Käufer und desto weniger wird er bereit sein, einen attraktiven Kaufpreis zu bezahlen.
Mhm. Wenn wir jetzt zum Abschluss mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie sollte denn das Thema Nachfolgeplanung jetzt künftig gesehen und auch gehandhabt werden, damit man sich auch der Herausforderungen bewusst wird, die ja durch den demografischen Wandel kommen?
Ja, also im Grunde ist die zentrale Frage ganz einfach, wie schaffe ich es, eine Basis aufzubauen, bei der ein Käufer im Grunde eine möglichst sichere Umsatz- und Ertragsbasis kaufen kann. Mhm. Egal, ob ich jetzt lieber einen Nachfolger hätte oder ob ich mich von dieser Nachfolgerfrage einfach aus der statistischen Wahrscheinlichkeit, weil es den wahrscheinlich nicht geben wird, gleich trenne und sage, ich suche mir lieber jemanden Größeren, der mich zukauft und wirke da noch ein bisschen mit. Aber da zu sagen, ich schaffe eine Ertrags- und Umsatzbasis, die einfach auf mehreren Säulen ruht, die vielleicht auf mehreren Marktzugängen beruht, die auf mehreren Beratungsfeldern beruht, mehreren Ertragspotenzialen beruht, das ist sicherlich keine falsche Entscheidung. Und damit habe ich dann eben auch einen weniger volatilen Prognoseverlauf, egal wie viel Risiken ich dann in das Unternehmen reininterpretiere als potenzieller Käufer. Ich habe dann eine deutlich stabilere Umsatz- und Ertragsbasis, damit geringere Risiken, damit auch einen einfacher darzustellenden Kauf für den Käufer. Weniger Risiken heißt, ich muss der Bank auch weniger erklären, weil die Bank scheut ja die Risiken auf. Ja, und je stabiler ich das ganze Konstrukt zeigen kann, je mehr Puffer sich im Business Case zeigt, den ich ja der Bank auch vorlegen muss, desto besser. Und das heißt jetzt für den Verkäufer, alles, was er im Grunde an Perspektivwechsel jetzt macht, sich in die Käuferseite reindenkt und sagt, was wollte ich jetzt kaufen, wenn ich mein Unternehmen kaufen müsste, worauf würde ich achten, was wäre mir mehr wichtig? Also dieser Perspektivwechsel, der hilft eigentlich, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das andere ist einfach, wir nennen es einfach professionelle Unternehmensführung. Na, das hört sich jetzt lapidar an, aber es ist schon so, man kann natürlich ein Maklerunternehmen so und so führen.
Ja.
Ja, als Einzelunternehmer, es stört keinen, wenn man als Einzelunternehmer irgendwo eine freie Zettelwirtschaft hat und irgendwo der Steuerberater irgendwann am Ende des Jahres irgendwie diese Buchhaltung zusammenkriegt. Ja, und das funktioniert auch. Wenn man davon leben möchte, kann man davon auch leben. So ein Unternehmen aber an jemanden anders verkaufen und übergeben zu wollen, das funktioniert halt nicht, weil das ist für jemand anders, wenn der so ein Chaos kaufen soll, geht halt nicht. Das heißt, wenn ich das Unternehmen strategisch gut führe, das heißt, ich habe meine betriebswirtschaftlichen Prozesse im Griff, ich habe meine Kundenmanagementprozesse im Griff, ich habe ein systematisches Kooperationspartnermanagement, ich gucke, wo kriege ich welche Kunden her? Wie betreue ich die? Also ich baue auch Betreuungsmodelle auf. Ich mache eben nicht nur Baufinanzierung, sondern ich check regelmäßig die Lebensrisiken meiner Kunden ab und sorge dafür, dass die auch abgesichert sind. Ich muss das ja nicht zwingend jetzt in meinem Unternehmen machen. Ich kann es ja auch in Kooperation machen. Funktioniert auch. Aber ich muss dafür sorgen, dass ich da einen möglichst sicheren Kundenbestand habe und mein Unternehmen auf eine möglichst breite Umsatzbasis stellen kann. Und das eben dann auch professionell reporten kann. Also ich muss meine betriebswirtschaftlichen Ergebnisse auch zeigen können. Und das, was ich an Provisionsumsätzen generiere, das sollte sich dann auch so in meiner Gewinn- und Verlustrechnung wiederfinden. Es ist ein bisschen blöd, wenn ein Interessent kommt und sagt, okay, darf ich mal die Provisionslisten sehen? Und dann guckt er sich die Gewinn- und Verlustrechnung an und stellt fest, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und dann geht das Suchen los. Immer wenn ich Dinge nicht erklären kann, wenn ich Dinge nicht transparent machen kann, ist das ein Signal für den Käufer, dass da irgendwo ein schwarzer Fleck ist, den er nicht sehen kann. Das ist ein Risiko. Das muss nicht ein Risiko sein, das tatsächlich zum Schaden führt. Aber es ist erstmal ein Risiko. Und Risiko heißt Vorsicht. Und Vorsicht ist in so einem wesentlichen Projekt etwas, das man eigentlich nicht gebrauchen kann, sondern man braucht eine Vertrauensbasis. Und wenn ich dem Käufer schon signalisiere, dass er vorsichtig sein muss, dann schafft es kein Vertrauen. Ja, und dazu muss ich in der Lage sein, einfach über alles Transparenz zu liefern. Und wenn Fragen kommen, muss ich auskunftsfähig sein. Wenn der Interessent wissen will, wie viele Kunden hast du denn, wie viele Baufinanzierungen hast du denn die letzten 12 Monate gemacht, welches Volumen hast du denn finanziert, wie viele Zinsausläufe hast du denn jetzt das nächste halbe Jahr, in welcher Größenordnung, bei welcher Bank, ja, was sind deine finanzierenden Banken hauptsächlich gewesen, ja, damit er auch abschätzen kann, wie das Prolongationsgeschäft die nächsten Jahre aussehen wird aus diesem Bestand. Das ist ja für einen Baufinanzierer wichtig, wenn das übergeben werden soll. Also diese ganzen Fragen, die wichtig sind, um strategisch so ein Baufinanzierungsunternehmen voranzubringen, zu führen, das muss ein Käufer, muss diese Fragen ja auch stellen. Und dann muss ich als Verkäufer in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten. Und das ist dann nicht, und das erleben wir immer wieder, diese Fragen werden von manchen Verkäufern eher so als Kritik an der bisherigen Unternehmensführung gesehen. Die sind dann teilweise auch eingeschnappt, dass man solche Fragen überhaupt stellen kann.
Ja.
Es ist sogar teilweise emotional nachvollziehbar, dass man da sich ein bisschen gepiekst fühlt. Aber auch da wieder der Perspektivwechsel. Ich möchte als Verkäufer, dass da jemand anderes einen recht großen Geldbetrag in die Hand nimmt und mir übergibt dafür, dass er eine Chance bekommt, zukünftig Geschäft zu machen. Ich verkaufe ja die Chance auf zukünftiges Geschäft, nicht die Garantie. Mhm. Die Chance heißt, es ist Unsicherheit. Und das will ich eben genau nicht. Ich will Sicherheit verkaufen, dass er möglichst sicher dieses Geschäft machen kann und keine Haftungsrisiken hat. Und dass ich weiß, wenn ich so stichprobenartig mal die Beratungsprotokolle mir angucke, dass ich sehe, okay, diese Finanzierung ist sauber beraten worden, die Risikoabsicherung ist sauber beraten worden und ich habe nicht das Problem, dass mir dann vielleicht bei der nächsten Prolongation, wenn da die Prolongation nicht funktioniert, dann mir das Beratungsprotokoll um die Ohren fliegt und ich plötzlich in der Haftung bin für eine nicht mehr funktionierende Prolongation oder Ähnliches. Ja, also da die Risiken, die im Geschäft drin sind, die sind nun mal Exis. Also die kann es geben und ein Käufer muss sich dagegen absichern, muss diese Fragen einfach aus dem eigenen Sicherheitsbedürfnis heraus stellen. Und manchmal habe ich auch mit dem Käufer zu tun, der fremdfinanziert ist. Also da ist vielleicht der Geschäftsführer einer Maklergesellschaft, eine Makler GmbH oder Aktiengesellschaft sogar teilweise. Wenn dieser Geschäftsführer nicht nachweist, dass er das gekaufte Unternehmen tiefgründig geprüft hat. Und dieses Unternehmen führt dann dazu, dass irgendwo dieses kaufende Unternehmen in Schwierigkeiten geraten sollte. Dann ist dieser Geschäftsführer seinen Gesellschaftern schadenersatzpflichtig, weil er die Verantwortung dafür hat, dass das gekaufte Unternehmen ordentlich geprüft wird. Und auch deshalb wird es immer, sobald ich da mit einer Kapitalgesellschaft zu tun habe, die kauft und die nicht nur dem Geschäftsführer gehört, immer eine relativ aufwendige Due Diligence haben, um eben diese Risikoabsicherung auf Käuferseite umsetzen zu können. Ne?
Sie haben ja eben das Thema Fragen auch angesprochen. Ich glaube, dieses Thema Nachfolgeplanung ist ziemlich komplex und in 43 Minuten können wir jetzt ja nicht alle Eventualitäten besprechen. Nichtsdestotrotz, wer sich mehr darüber informieren möchte, der findet unten in der Videobeschreibung dann den Link zum Resultate-Institut und Sie bieten ja da auch Gespräche an, wo man sich dann informieren kann. Und in den Shownotes und im Blogartikel, da fügen wir dann auch nochmal Links zum Resultate-Institut ein. Und ich fand, das war eine sehr interessante Dreiviertelstunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben im Gespräch. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und die ganzen Informationen.
Gerne. Und vielleicht ein Hinweis. Wer einfach mal wissen will, was sein Unternehmen wert sein könnte, wir haben auf der Website so einen kleinen Online-Rechner. Mit dem bitte keine Verhandlungen führen. So geht das Ding nicht. Aber damit man mal ein Gefühl dafür entwickeln kann, was man da für einen Unternehmenswert geschaffen hat, kann man da gerne mal einfach ein bisschen rumspielen. Und wir melden uns dann auch nicht, wir machen da dann kein Marketing. Es ist einfach nur, damit jeder mal so ein bisschen gucken kann, wo er heute vielleicht steht und was er machen könnte, damit er da ein bisschen mehr Wert draus macht.
Sehr schön. Den verlinke ich dann auch nochmal unten in der Beschreibung und in den Shownotes. Und wer da mal ein bisschen rechnen möchte, der kann das dann gerne machen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, Herr Grimm.
Gerne.